Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Punkt, Satz und Sieg für die AfD. Mit dieser Tennismetapher umreißt Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das Sommerinterview der ARD mit AfD-Chefin Alice Weidel. Der rhetorische Schlagabtausch zwischen ihr und dem Leiter des ARD-Hauptstadtstudios wurde bekanntlich durch eine Aktion des Zentrums für politische Schönheit gestört. Mit Trillerpfeifen, Rufen und schließlich der Beschallung mit einer lieblichen Scheiß-AfD-Weise per Lautsprecherbus machten die Krakeler das Gespräch zur Qual und gaben der rechtsextremen Partei eine Vorlage, wie sie sie sich nicht besser wünschen kann, schreibt Hahnfeld. Seiner Meinung zufolge schadeten die Krakeler vor allem dem Interviewer, der wegen des Lärms nicht zum kritischen Nachfragen kam. Er begann mit einem Frage-Elfmeter, den Weidel nicht nur umgehend verwandelte, sie blieb eine halbe Stunde lang in der Offensive, so Hahnfeld. Ja, wie jetzt? Satz und Sieg oder Elfmeter? Tennis oder Fußball? Egal, Hauptsache Spanien, möchte man kalauern und blättert schnell weiter zu Taz, wo man die Sache mit dem Weidel-Interview naturgemäß anders sieht. Es wäre ein weiteres Sommerinterview auf dem Weg zur Normalisierung einer extrem rechten Partei geworden, schreibt Gareth Joswig. Aber Weidels rechtsextreme Hetze wurde konterkariert durch den vom Band abgespielten Störchor mit Ohrwurmpotenzial. Gut so, meint Joswig, denn der Erkenntniswert des Interviews wäre auch ohne Störer gering geblieben. Die proklamierte Mäßigung der Partei ist nicht ernst gemeint, wusste man vorher. Der rechtsextreme Kampfbegriff Remigration ist fester Teil der AfD-DNA, bekannt, ebenso wie die ewige Opferrolle. Gähn. Apropos Gähn. Ebenfalls ziemlich gelangweilt hat sich Jakob Biazza, Popmusikexperte der Süddeutschen Zeitung, beim Hören des neuen Albums von Rap-Superstar Travis Scott. Das liege vor allem am Playback, also dem, was man früher Musik genannt hätte. Biazza schreibt, das Playback besteht lediglich aus einem relativ willkürlich von der Stange gegriffenen Drum Machine Beat, einer absolut generisch zischelnden Hi-Hat und einer Synthesizer-Fläche, die klingt, wie der dichte Nebel aussieht, der aus den Trockeneismaschinen auf Bühnen herauskriecht und sich träge und sämig über den Boden ergießt. Diese Gleichförmigkeit sei womöglich Ergebnis einer zunehmenden Fordisierung des Popgeschäfts. Biazza erklärt, Songs entstehen immer öfter wie Spiegeltitelgeschichten, die von 17 Autoren geschrieben werden. Man bekommt mit diesem Fließbandsystem in exorbitant höherer Zahl Songs zustande, als wenn eine Band im Proberaum steht und den besoffenen Keyboarder überzeugen muss, in der Bridge mal nichts zu spielen. Allerdings womöglich auf Kosten von ein paar Kanten, Scharten, Eigenwilligkeiten der Songs. Also zum Schluss noch ein Blick auf einen durchaus eigenwilligen, schartigen, kantigen Künstler aus dem 19. Jahrhundert, Gustave Courbet. Von dem Maler wurde unlängst eine über 100 Briefe umfassende erotische Korrespondenz entdeckt, die er mit einer ihm persönlich unbekannten Dame namens Mathilde führte. Und dieser explizite Briefwechsel ist nun in Besançon zu bewundern, wie Tillmann Krause in der Welt berichtet. Schon vom zweiten erhaltenen Brief an beginnt Courbet seine Brieffreundin mit sexuellen Fantasien zu traktieren, schreibt Krause. Mutmaßt aber, dass es dem Maler womöglich gar nicht um konkreten Vollzug, sondern eher um ein künstlerisches Projekt gegangen sei. Wollte er sein Vulva-Gemälde Ursprung der Welt übertrumpfen, fragt er bang, hatte er möglicherweise sogar vor, Ansichten seiner und Mathildes Geschlechtsteile irgendwie in ein Werk zu integrieren? Alles nur Spekulation, denn, so Krause, den ganz großen, ganz kruden, alle guten Sitten verletzenden Wurf hat er nicht mehr vollbracht. Wie er wohl ausgesehen hätte, vielleicht wollen wir es lieber gar nicht wissen.